Hallo und herzlich willkommen wieder zu OmniFaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin euer Host Kimi und ich freue mich wieder über eine gemütlich-sympathische Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben veränderten. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren, einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten, oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch spannende Einblicke hinter die Lebenskulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. In der heutigen Folge freue ich mich wieder über ordentlich Frauenpower, denn bei mir zu Gast und remote zugeschaltet ist die deutsche Profi-Triathletin Laura Philipp. Laura ist von der Triathlon-Szene nicht mehr wegzudenken und kann sich ohne Zweifel unter den weltweit besten Triathletinnen einordnen. In den vergangenen Jahren konnte sie einen Erfolg nach dem anderen für sich mitnehmen und trainiert täglich für ihren Weg hin zur Weltspitze. Heute wollen wir über ihren Trainingsalltag sprechen, ihren Weg ins Hier und Jetzt beschreiben und von ihrer großen Leidenschaft Sport erzählen. Liebe Laura, schön, dass du dabei bist.
Hallo liebe Kim, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Wie sieht es denn aus? Warst du heute schon trainieren?
Ja, ich war tatsächlich schon fleißig, bin geschwommen und habe schon so ein bisschen Gymnastik gemacht und später warten noch 3 Stunden Radfahren auf mich. Also in Summe dann ein ganz guter Trainingstag.
So ein Trainingstag ist jetzt das, was wir wahrscheinlich bei dir als Alltag beschreiben können. Und während andere morgens aufstehen und ins Büro fahren, gehst du morgens zu deiner ersten Einheit und hakst die ab. Wie kann man sich denn so einen Alltag einer Profi-Triathletin grob vorstellen?
Genau, also die Struktur meines Tages folgt eigentlich den Trainingseinheiten. Das heißt, ich stehe morgens auf, meistens so gegen 7. Das hat sich so als die für meinen Körper beste Uhrzeit herauskristallisiert. Da bin ich dann schon ganz fit. Frühstücke erstmal. Ich trainiere selten nüchtern und meistens starte ich dann mit einer Laufeinheit oder auch einem Schwimmen. Und in der Regel trainiere ich 3 Einheiten am Tag und versuche halt immer so 2 bis 3 Stunden Pause zwischen den Einheiten zu haben. Einfach um die Speicher wieder aufzufüllen, um dem Nervensystem eine Pause zu geben und um mich eben auch noch um ein paar andere Dinge zu kümmern, die bei jedem von uns anfallen. Also sei es irgendwie bürokratische E-Mail-Sachen, Einkaufen, Haushalt und so weiter. Davon bleibe ich leider ja auch nicht verschont. Und so ist dann, wenn noch Physiotherapie dazukommt, ein Tag schon mal ganz gut gefüllt.
Okay, also eigentlich auf jeden Fall auch so ein, ja, wie kann man sagen, 8-9 Stunden Tag insgesamt?
Also von reinen Trainingsstunden auf jeden Fall weniger. Da kommt es so ein bisschen immer darauf an, in welcher Trainingsphase ich mich gerade befinde, ob ich jetzt im Winter bin und eher so einen Aufbau mache oder ob ich jetzt schon kurz vor einem großen Highlight-Rennen bin. In der Regel trainiere ich so 4, 5, also reine Trainingsstunden am Tag. Sehr lange Tage wären dann für mich 7 bis 8 Stunden mal. Das ist aber wirklich eher die Seltenheit, weil es auch ein sehr, sehr starker Reiz für den Körper ist, der natürlich auch eine längere Regeneration dann wieder mit sich bringt. Genau, aber natürlich ist bei mir ist es halt so, Einheiten, die müssen halt auch vor- und nachbereitet werden, also zum Beispiel über ein bisschen Aufwärmübungen oder Dehnen und so weiter. Das heißt, am Ende ist der Tag halt dann doch irgendwie fast durchweg mit Sport gefüllt oder zumindest ist der Sport ständig omnipräsent auch in meinem Kopf und bestimmt den Alltag. Genau, aber es ist sicher jetzt nicht mit einem klassischen 9-to-5-Job zu vergleichen, sondern die Schwierigkeit ist tatsächlich eher dieses Sporttreiben und den Triathlon, selbst wenn ich es gerade nicht aktiv mache, aber so überhaupt mal aus meinem Kopf rauszubekommen. Genau, ein Problem an der Sache ist sicher auch, dass eben mein Mann auch mein Trainer ist. Das heißt, für uns ist es teilweise sehr, sehr schwierig, einfach mal das Thema Sport wirklich so komplett aus unserem Leben zu verbannen und einfach mal nur Paar zu sein. Das sind dann so die kleinen täglichen Aufgaben in meinem Alltag.
Das heißt, andere haben das Problem, dass sie den Sport irgendwie ein bisschen mehr reinbekommen müssen und ihr habt das Problem, dass ihr versuchen müsst, den Sport ein bisschen aus eurem Alltag rauszubekommen.
Ja, genau.
Okay. Aber bevor wir jetzt so schon tief in die Materie Leistungssport reinkommen, würde ich gerne noch ein bisschen bei dir als Person bleiben und dein Leben vor dem Leistungssport so ein bisschen aufdröseln. Warst du denn als Kind auch schon so sportlich unterwegs?
Also ich habe als Kind relativ viel ausprobiert. Also ich habe Tischtennis mal gemacht, Basketball, Turnen, Tennis, also viele Sachen. Aber rein so von meinem Elternhaus aus war da nie so wirklich jetzt ein Leistungsgedanke dabei. Also meine Eltern haben mich immer alles Mögliche ausprobieren lassen, aber haben jetzt auch nicht forciert, dass ich dann bei einer Sache dabei geblieben bin. Und ich hatte halt ständig viele Flausen im Kopf und wollte eben verschiedenste Dinge ausprobieren. Und so kam das dann eigentlich, dass ich mich nie wirklich einer Sache gewidmet habe. Ich habe mich gerne bewegt, aber habe nie wirklich Leistungssport gemacht und habe auch, ich sag's jetzt, leider eben nie wirklich Schwimmen mal gelernt oder zum Beispiel so eine leichtathletische Grundausbildung erfahren. Ich denke, das wären natürlich Sachen gewesen, die mir auch meinen Einstieg in den Triathlon-Leistungssport erleichtert hätten. Aber im Endeffekt, vielleicht war es auch für was gut, dass ich sozusagen nicht so viel ausprobieren konnte. Also um es zusammenzufassen, ich war aktiv, aber jetzt nicht im Sinne von Leistungssport.
Und das, also der Startschuss von deiner sportlichen Karriere, sag ich mal, war ja 2011. Wie war das dann bis dahin? Welche Rolle hat dann der Sport davor in deinem Leben gespielt?
Es wurde tatsächlich immer mehr. Also auch, ich habe mich einfach, wie gesagt, gerne bewegt, habe angefangen auch unseren Hund, der immer viel Bewegung brauchte, mit dem statt spazieren zu gehen, so ein bisschen Joggen anzufangen und so. Ich habe quasi schon so ein bisschen in Ausdauersport reingeschnuppert, aber halt nie mit einem Leistungsgedanken. Also ich habe das einfach immer nur so zum Spaß haben, Freude an Bewegung gemacht. Den ersten Sport, den ich dann tatsächlich so ein bisschen leidenschaftlicher angefangen habe zu betreiben, war Klettern. Und das war dann eigentlich so die Sportart, die mich, sage ich mal, von Jugend bis zum frühen Erwachsenenalter begleitet hat, die ich dann auch versucht habe, ernsthafter zu betreiben, wo ich das erste Mal auch gemerkt habe, ich habe so ein bisschen so einen Ehrgeiz eben auch in mir, auch irgendwie besser zu werden, und habe mich damit beschäftigt, was ich dann tun muss, um zum Beispiel eben mehr Kraft zu bekommen und so weiter. Also das war tatsächlich im Klettersport dann, ja.
Okay, also was ganz anderes.
Ja, aber komplett.
Wer weiß, vielleicht sind jetzt diese Muskeln, die du dann im Latissimus etc. aufgebaut hast beim Klettern, jetzt das, was dir beim Schwimmen dann doch schneller geholfen hat.
Ja, das hoffe ich. Aber tatsächlich ist es so, dass als ich mit Triathlon angefangen habe, habe ich wirklich dann schnell auch das Klettern wieder sein lassen, weil es sich eigentlich überhaupt nicht gut ergänzt. Weil im Endeffekt, wenn du halt vorher klettern warst, dann ist der Latissimus schon müde und dann schwimmt sich's nicht mehr gut. Und wenn du vorher schwimmen warst, dann ist er auch müde, dann klettert sich's nicht mehr gut. Also es passt meiner Meinung nach nicht wirklich gut zusammen, also zumindest die zwei Sachen ambitioniert zu betreiben. Klettern ist dann jetzt eher sowas, was man dann nochmal in der Offseason machen kann. Wobei ich auch jemand bin, wenn ich ein bestimmtes Level mal erreicht habe, fällt es mir sehr, sehr schwer, das dann nur noch so als Hobby zu betreiben, weil man natürlich auf das hohe Niveau, wo man mal war, ohne die spezielle Vorbereitung nicht mehr hinkommt. Und dann lasse ich Dinge lieber ganz bleiben, als dass ich sie dann so halbherzig betreibe.
Glaubst du, dass dieser Ehrgeiz, den du ja dann eigentlich in diesen Sportarten hast oder eben jetzt auch beim Triathlon hast, dass das so das ist, was dich vielleicht von anderen Mädels unterscheidet, dass du jetzt da bist, wo du heute bist?
Also ich glaube, ehrgeizig sind wahrscheinlich fast alle Leistungssportler. Aber ich habe tatsächlich so eine ganz tiefe Motivation in mir und auch, ich denke, wichtiger als Ehrgeiz ist wahrscheinlich dann auch nochmal so ein Stück Fleiß und Disziplin. Gerade wenn man eben erst so spät in den Sport kommt, dann profitiert man natürlich davon, wenn man das Ganze sozusagen mit Haut und Haaren erlebt. Und ich bin jemand, der, wenn er etwas toll findet und eine Leidenschaft dafür entwickelt, wirklich halt 120% sich der einen Sache widmet. Und ich glaube, diese Leidenschaft und Freude, die ich einfach dann dabei empfinde, wenn ich den Sport mache oder die drei Sportarten mache. Ich glaube, das hat mir tatsächlich geholfen, da sehr schnell gut zu werden. Und dazu dann aber auch jemand, also einen Trainer zu finden. Da hatte ich einfach auch sehr früh Glück, jemanden zu finden, der mich quasi anleitet. Ich denke, dass ich halt sonst wahrscheinlich auch sehr viel Sachen gemacht hätte, also Blödsinn gemacht hätte, einfach weil ich keine Ahnung von Training hatte. Und quasi direkt zu wissen, was sinnvoll ist und wie ich mich verbessern kann, das, denke ich, hat eben auch dazu beigetragen, dass ich da schnell Fortschritte machen konnte, ja.
Würdest du dann sagen, weil du jetzt auch selber gesagt hast, du würdest wahrscheinlich zu viel machen oder Blödsinn machen, aber glaubst du, für eine Leistungssportlerin oder einen Leistungssportler ist ein Trainer essentiell?
Das glaube ich auf jeden Fall, ja.
Okay.
Also alle Sportler, die ich kenne, die würden grundsätzlich eher zu viel machen, also Ausdauersportler. Und wahrscheinlich auch immer zu viel in so diesem Zwischen-Mittendrin-Bereich. Das heißt, nicht wirklich locker, aber auch nicht wirklich schnell. Und gerade zum Beispiel so wirklich harte Intervalle mal zu machen, die halt wirklich so die Grenze nach oben verschieben. Also da brauche ich zumindest schon jemanden, der mir das aufschreibt und sagt, wir müssen jetzt da und da dran arbeiten, weil sonst würde ich halt einfach so nach Lust und Laune mich draußen bewegen. Und dann landet man halt doch immer in so einem bestimmten Wohlfühlgeschwindigkeitsbereich, der einen halt nicht wirklich verbessert. Und ich möchte halt besser werden. Ich denke, das ist halt so eine Sache, dass ich halt von Anfang an immer nach allen möglichen Möglichkeiten gesucht habe, in jedem Bereich, um besser zu werden. Und das ist auch der Anspruch, den ich zum Beispiel an meine Partner habe, wo ich sicher auch nicht immer quasi der unkomplizierteste Athlet bin, um mit dem zu arbeiten, weil ich halt wirklich überall immer nach dem Besten strebe und diesen Anspruch eben auch an mich selbst habe. Und das kann manchmal anstrengend sein, wenn man immer besser werden will. Und manchmal vielleicht auch ungerecht für die eigene Leistung, dass man sich nie mit mal was zufrieden gibt. Aber ich glaube, am Ende macht das mich dann eben auch in meinem Sporttreiben aus. Und warum ich mich sozusagen über die Jahre auch stetig verbessern konnte.
Gibt es denn dann auch so Tage, wo du wirklich überhaupt keine Lust auf Bewegung hast?
Die gibt es tatsächlich, aber es ist wirklich so, wenn das so ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Also meistens ist es dann auch so, dass ich dann einen Tag später krank werde. Das heißt also, ich hatte zum Beispiel gestern so einen Tag, da habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich habe dann noch eine Laufeinheit gemacht, da habe ich schon gemerkt, die ist echt zäh. Ich habe, sage ich mal, das soll erfüllt, aber ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Sollte danach noch lange Rad fahren und habe dann einfach zum Philipp, also der mein Trainer ja auch ist, gesagt, du, irgendwie, ich fühle mich nicht gut und ich habe irgendwie auch keinen Bock, diese Einheit zu machen. Dann hat er gesagt so, ja, also wenn du das so sagst, du sagst sowas eigentlich nie, dann lassen wir das jetzt sofort. Und du ruhst dich einfach aus. Dann habe ich schön eine Badewanne mir eingelassen und mich einfach entspannt und 12 Stunden geschlafen und fühle mich heute halt richtig gut. Also da habe ich einfach auch, muss ich sagen, habe ich über die Jahre gelernt, dann eben zum Beispiel solche Signale zu erkennen und dann auch danach zu handeln. Und in 99,9% aller Fälle lohnt sich das. Und deswegen, diese Tage gibt es zum Glück selten. Aber wenn es sie gibt, dann nehme ich die schon ernst.
Hast du denn dann so richtige Pausen? Also gibt es bei dir im Trainingsprogramm einen Tag, wo dann der Philipp sagt, heute gibt's gar nichts, heute hältst du bitte die Beine still?
Das gibt's auch, aber auch tatsächlich sehr selten. Also ich habe quasi immer einen wöchentlichen Trainingsplan und meistens ist es so, dass ich 2 Entlastungstage die Woche habe. Und an diesen Entlastungstagen mache ich aber eben meistens doch noch irgendeine leichte Einheit, also so wie so eine aktive Regenerationseinheit. Meistens findet die dann im Wasser statt, weil das einfach so für den Körper das Unbelastendste ist. Genau, aber so einen kompletten Ruhetag, wo ich quasi null Sport mache, den gibt es ja vielleicht mal alle 2 Monate oder so. Also, oder es sei denn, ich habe das Gefühl, ich brauche sowas. Also weil gerade zum Beispiel das Nervensystem ist halt eben ein System, dem es vielleicht schon manchmal gut tut, wenn überhaupt kein Reiz kommt. Also, und da zum Beispiel arbeiten wir eben auch mit so Messgeräten, die mir zum Beispiel auch einen Status über die Erholung von meinem Nervensystem geben. Und wenn ich da zum Beispiel sehe, da bin ich einfach sozusagen im roten Bereich und überladen, dann wäre so ein Tag sinnvoll. Also wir versuchen tatsächlich da eben ja, eine gute Balance zu finden. Und häufig ist es so, dass mir eben eine leichte Bewegung besser tut als gar nichts, weil für meinen Körper ist es halt schon, ich sag mal, ein Schock, nichts zu tun. Also da fahre ich schon extrem runter dann auch. Von daher muss man da immer so, ja, muss ich gut in mich reinhören und Philipp muss natürlich so die Gesamtbelastung auch im Blick haben, dass man da eine richtige Entscheidung trifft. Aber ja, also ich habe es gesagt, es ist eher selten.
Ja, und bisher scheint das ja auch alles ganz gut zu funktionieren, so wie ihr das macht. Wenn du jetzt gerade schon Nervensystem ansprichst, was mich natürlich sehr interessieren würde, dieser mentale Druck, den du hast, weil natürlich je erfolgreicher man wird, sage ich mal, und dann im Leistungssport auch aktiv ist, Sponsoren hat, was du ja alles hast, dann ist natürlich der Druck, irgendwann irgendwie auch erfolgreich zu sein, höher. Ist das für dich Ansporn oder ist das auch manchmal etwas, was dich so ein bisschen an deine Grenzen bringt und wo du dann diese Leichtigkeit im Sport vermisst?
Also ich kenne beide Situationen, die du beschrieben hast. Überwiegend tut zum Glück das Gefühl, dass es mich eher beflügelt oder unterstützt. Also einfach zu wissen, ich habe diese starken Partner im Hintergrund, die mich unterstützen, die an mich glauben. Das hilft mir schon auch sehr, sage ich mal, täglich mich zu motivieren, an mir zu arbeiten, gerade eben so diese Grenze nach oben zu verschieben, immer besser zu werden und eben gerade auch zu wissen, ich habe Firmen, die unterstützen mich dabei. Das fühlt sich schon für mich halt nach was total Besonderem an. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und das motiviert mich eigentlich eher. Natürlich, wenn es mal nicht läuft, ist es auch schwierig, weil man natürlich auch weiß, dass Firmen, die einen unterstützen, natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Die machen das ja nicht aus Goodwill, sondern weil sie sich auch erhoffen, dass ich Rennen gewinne und eben gut performe. Von daher kann es natürlich auch manchmal so ein bisschen bedrückend sein, dass man eben immer abliefern muss im besten Fall. Bisher war es aber wirklich so, dass ich das eigentlich immer für mich als positiven Druck wahrnehmen konnte. Ja. Jetzt dieses Jahr ist natürlich nochmal eine andere Situation, weil ich die Unterstützung zumindest weitestgehend weiterhin erfahre, aber keine Rennen habe, wo ich quasi wirklich was zurückgeben kann und jetzt also auch so ein bisschen nach anderen Wegen suchen musste, wie ich einen Mehrwert für meine Sponsoren schaffen kann. Also da ist eher dieses Jahr, sage ich mal, so ein bisschen auch eine Challenge, weil man sich natürlich als Sportler fragt, ja, was kann ich jetzt den Firmen bringen, wenn ich keine Wettkämpfe mache?
Und wie hast du es geschafft, das umzusetzen?
Also dieses Jahr habe ich tatsächlich auch erstmals so das Gefühl gehabt, dass, ich sag mal, einen Invest, den ich über die letzten Jahre zum Beispiel auch in mein Social Media gemacht habe, also dass ich angefangen habe, mir einen YouTube-Kanal aufzubauen und eben auch bei Instagram sehr präsent bin, ich sag mal jetzt im Vergleich mit anderen Triathletinnen, da hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass das jetzt tatsächlich sich ausgezahlt hat, indem ich dort weiterhin stattfinden konnte. Ich konnte dort eben meinen Content spielen, meine Sponsoren weiter repräsentieren und ja überhaupt weiter stattfinden. Weil ich glaube, das war halt tatsächlich die Schwierigkeit jetzt für viele, wenn eben diese Bühne der Wettkämpfe wegfällt, dass es schwer ist, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Und ja, also da war ich zumindest froh, dass ich mir eben auch schon über die letzten Jahre da eine starke Community aufbauen konnte und eben ja auch die Zeit da rein investiert habe, mir das aufzubauen, weil natürlich ist das so im normalen Trainings- und Wettkampfalltag nicht immer ganz einfach, weshalb viele Sportler halt auch gerne mal so fallen lassen oder sich nicht darum kümmern. Und ich denke aber, das gehört eben heutzutage einfach dazu. Und ich sehe das einfach auch als meine Möglichkeit, eben mich darzustellen oder meine Meinung kundzutun. Und ja, ich denke, das war jetzt so mit ein Hauptfaktor, wie ich ja weiterhin was für meine Sponsoren auch tun konnte.
Wie ist es dann in diesem Jahr, wenn jetzt diese Wettkämpfe wegfallen, was natürlich für eine Leistungssportlerin wie dich natürlich das Wesentliche ist oder ein wesentlicher Punkt im Sport? Hast du neue Seiten am Triathlon entdeckt oder einfach die Sportart nochmal anders kennengelernt?
Was sehr interessant war für mich, festzustellen, was eigentlich die Motivation für mich ist, eben täglich zu trainieren und diesem Sport auf dem Niveau nachzugehen. Weil häufig denkt man ja, dass es die Rennen sind, die einen wirklich quasi übers Jahr motivieren und dass man immer das Ziel vor Augen hat. Und ich konnte feststellen, dass mir das schon fehlt, gerade auch um eben in bestimmten Einheiten, sage ich mal so, wirklich ans Limit zu gehen. Aber grundsätzlich ist mir die Zeit jetzt nicht so schwer gefallen, weil ich doch gemerkt habe, dass es einfach eigentlich so dieses tägliche Sporttreiben ist und diese Bewegung einfach in der Natur, an der frischen Luft, die mich erfüllt und dass ich überhaupt gar nicht so sehr diesen Zusatz, sage ich mal, Motivation, Wettkämpfe brauche. Ich habe es schon vermisst, aber es ist nicht so, dass ich jetzt quasi, wenn sie wegfallen, in ein tiefes Loch falle, was ich bei anderen Kollegen durchaus beobachten konnte jetzt über die Zeit, dass es halt super unterschiedlich ist, wie welcher Typ damit umgeht. Und das war zumindest für mich schön zu sehen, dass meine Hauptmotivation tatsächlich die Freude einfach an diesem Sport ist und an dem ja besser werden, mich weiterentwickeln und ich das auch empfinde, ohne die Wettkämpfe zu haben.
Okay, das ist, finde ich, auch was Cooles, was du transportierst, eben auch, weil du sagtest, du bist jetzt näher im Gespräch mit deiner Community, dass du sagst, hey Leute, man macht Sport nicht nur, um irgendwie einen Wettkampf abzuhaken und für Leistung zu trainieren, sondern du machst es einfach, weil das deine Leidenschaft ist und weil es dir mehr gibt, als nur ja, Leistung zu bringen und den nächsten Wettkampf entgegenzugehen. Finde ich einen wichtigen Punkt auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Lass uns mal, weil es gibt natürlich so ein paar Themen, die ich jetzt bewusst so ein bisschen umrundet habe, die mich aber natürlich sehr interessieren. Auf die kommen wir jetzt so ein bisschen zu sprechen, weil wir natürlich auch mit dir deine drei Ereignisse besprechen möchten, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Und da gibt es drei Themen, die mich jetzt besonders interessieren. Und eins ist natürlich das, wie du überhaupt zum Leistungssport und eben zum Triathlon gekommen bist.
Ja, also ich habe erstmal als Physiotherapeutin gearbeitet und damals war Klettern eigentlich so mein Sport. Wie gesagt, ein bisschen gelaufen bin ich durch den Hund, den ich immer Gassi führen musste. Aber ich bin eigentlich dann ja, also komplett Vollzeitjob meiner Tätigkeit als Physiotherapeutin nachgegangen. Und habe dann tatsächlich durch Zufall, sage ich mal, so ein bisschen in Triathlon reingeschnuppert über Freunde, die eine Staffel gemacht haben zu dritt. Und die habe ich dann angefeuert an dem Tag und habe irgendwie so mir diesen Triathlon angeschaut und habe einfach gedacht, so, oh, das sieht irgendwie schon cool aus. Und habe mich gefragt, ob ich sowas auch schaffen würde, also das alleine zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist doch eigentlich eine coole Challenge. Ich versuche das im Jahr drauf mal zu machen. Mein Problem zu dem Zeitpunkt war tatsächlich, dass ich überhaupt nicht schwimmen konnte. Also Kraul null. Ich konnte keine 25 Meter kraulen. Und laufen konnte ich halt so ein bisschen und Radfahren auch so ein bisschen, wie man halt Radfahren kann, aber eben nicht ambitioniert oder mit irgendwelchen tollen Equipment. Und das war dann eigentlich so meine Challenge, die ich mir fürs nächste Jahr gesetzt habe. Ich habe das dann tatsächlich versucht anzugehen. Ich bin also ins Schwimmbad gegangen, habe versucht, kraulen zu lernen, habe mir da Leute angeschaut, die kraulen und versucht, das nachzumachen und so weiter und so fort. Und habe das dann tatsächlich im Folgejahr auch durchgezogen. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich beschlossen habe, ich möchte das wieder machen und wieder machen. Und wie gesagt, habe aber eben als Physiotherapeutin gearbeitet, habe das dann jetzt so als mein neues Hobby gesehen und habe während meiner Arbeit dann eines Tages auf meinem Therapieplan gesehen, dass ich eine Profi-Triathletin in Behandlung bekomme. Das war die Wenke Kujala. Die war damals noch aktiv und dann war ich natürlich total aufgeregt. Ich hatte eigentlich von Profisport keinerlei Ahnung, aber der Sport hat mich halt eben irgendwie interessiert, Triathlon. Und dann war das natürlich ein Highlight, sie da zu behandeln. Und die lag dann auch braun gebrannt, frisch aus dem Trainingslager auf meiner Behandlungsbank. Und war für mich total faszinierend, was sie dann eben mir so auch erzählt hat, was sie so macht und wie viel sie so trainiert. Und ich habe dann auch so ein bisschen erzählt, dass ich da gerade so reinschnupper in die Sportart und dann hat sie mich gefragt, ob wir nicht mal zusammen Radfahren wollen und das war natürlich auch ein Highlight für mich, dann dort mit der Profi-Triathletin mal loszuziehen und während der Radfahrt habe ich schon gemerkt, dass ich ganz gut mithalten konnte mit ihr und sie war dann auch recht begeistert davon, wie ich gefahren bin und hat mich dann eingeladen, ob ich nicht Lust hätte, in das Erdinger Alkoholfrei-Perspektiv-Team einzutreten. Also Erdinger, die haben quasi ein Profi-Triathlon-Team und ein Perspektiv-Team für junge Talente. Und das war so der Moment, wo ich das erste Mal quasi so ein bisschen mit Profisport in Berührung kam. Ich habe mir das dann angeschaut und fand es dann natürlich eine Wahnsinnschance, quasi von absoluten Anfänger-Hobby in so eine Art Vor-Profi-Team zu kommen. Und habe dann Ja gesagt, weil ich mir dachte, ich habe nichts zu verlieren und warum nicht? Ich probiere es einfach mal aus. Und das war eigentlich so ja der erste Schritt, dass ich eben in dieses Perspektivteam gekommen bin. Die haben dann auch erste Sponsoren gehabt. Das heißt, ich habe mein erstes richtiges Fahrrad bekommen und wirkliches Material und dann natürlich eben auch die Profi-Triathleten aus dem Team kennengelernt und habe dadurch eigentlich so das erste Mal Einblicke in so eine ganz neue Welt bekommen.
Weil du jetzt gerade sagtest, du hast da dein erstes richtiges Fahrrad bekommen, weil Triathlon ist natürlich schon so ein bisschen verschrien als Materialschlacht, sage ich mal. Wie hast du denn das davor gemacht? Also hast du quasi einfach das benutzt, was du hattest und einfach dein eigenes Rennrad genommen? Oder wie kann man sich so die erste Herangehensweise an den Triathlon bei dir vorstellen?
Genau, also als erstes hatte ich einfach nur so ein ganz altes Mountainbike. Das war halt mein Fahrrad, um von A nach B zu kommen. Und als ich dann diesen ersten Triathlon machen wollte, da habe ich mir dann ein Rennrad gekauft oder mein Vater hat mir ein Rennrad gekauft. Und da haben wir aber auch eigentlich so das günstigste Modell genommen, was es halt irgendwie in dem Radladen gab. Rückblickend wurde ich da auch komplett falsch beraten. Also dieses Fahrrad war viel zu groß, hat gar nicht gepasst, aber es war weiß und das hat mir so gut gefallen. Wahrscheinlich war ich da auch selbst schuld. Also ich bin da nur danach gegangen, was irgendwie toll aussah. Und ich saß, glaube ich, ganz schrecklich drauf, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, also überhaupt mal auf dem Rennrad zu sitzen. Ich glaube, jeder, der das zum ersten Mal macht, ist dann total überrascht, wie schnell man einfach damit fahren kann. Und genau, mit dem Rad habe ich dann quasi die ersten Rennen gemacht und erst in dem Perspektivteam habe ich dann sozusagen auch mal ein besseres Rennrad bekommen, also besser im Sinne von, es ist leichter gewesen, es war aus Carbon, es hat halt eine bessere Schaltgruppe dran und das sind dann schon so Sachen, wo man dann merkt, okay, damit geht's halt noch mal schneller. Und dazu halt auch noch ein Zeitfahrrad, also so ein Triathlonrad, wo man wirklich dann halt noch mal um einiges schneller unterwegs sein kann. Also und was einfach auch, wenn man tatsächlich sich dann mit Profis messen möchte, auch einfach Standard ist, also anders geht's nicht.
Okay. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn man sich mit Profis messen möchte oder du hast es gesagt, braucht es auf jeden Fall einen Trainer. Und das ist jetzt so ein bisschen das zweite Ereignis, wo wir jetzt ein bisschen drauf kommen. Weil das natürlich in deinem Fall was ganz Besonderes ist. Und erzähl uns mal, warum.
Ja, also mein Trainer ist mittlerweile auch mein Ehemann und kennengelernt haben wir uns tatsächlich an einer Ampel. Ich wusste zwar, ich kannte ihn schon so ein bisschen vom Sehen, weil er auch Triathlon gemacht hat. Und das Ganze fällt sozusagen in die Zeit, wo ich mich auch angefangen habe, für Triathlon zu interessieren. Und er war damals auch aktiver Triathlet. Und das wusste ich eben. Und deswegen fand ich ihn so ein bisschen interessant und habe ihn halt auch in Heidelberg, wo wir beide gewohnt haben, immer mal wieder so mit dem Fahrrad irgendwo lang flitzen sehen. Und dann stand ich eines Tages da mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Physioarbeit und dann hat er mich tatsächlich angesprochen und mich gefragt irgendwie, hey, du machst doch auch Triathlon, oder? Und hast du nicht Lust, nächstes Wochenende mit mir und einem Kumpel nach Tschechien zu einem Wettkampf zu fahren? Und ich stand da so und habe gedacht, ich weiß nicht, ich frage mal meine Mama, ob ich mitkommen darf. Also es war mir erstmal etwas suspekt, aber so kam mir zumindest das erste Mal ins Gespräch. Ich bin dann da nicht mitgefahren. Aber wir haben uns dann tatsächlich mal zum gemeinsamen Trainieren verabredet und es war auch total romantisch. Wir haben dann direkt das als erstes Date, sage ich mal, irgendwelche Treppenläufe gemacht, wo ich fast gestorben bin, weil ich vorher, wie gesagt, nicht so viel Intensitäten trainiert habe, sondern halt eher so nach dem Lust- und Laune-Dauerprinzip. Und es war aber trotzdem irgendwie cool, einfach also für mich erstmal jemanden kennenzulernen, der das Ganze auch so ein bisschen seriöser betreibt. Und dann haben wir halt immer mehr Sport zusammen gemacht, es hat uns beiden Spaß gemacht. Aber er hat immer so gesagt, Laura, was du da so machst alleine, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ich glaube, ich muss da mal eingreifen und dir mal einen kleinen Plan schreiben oder mal so ein bisschen Struktur vorgeben. Und dann hat er das tatsächlich irgendwann gemacht. Er hat mir auf dem Zettel immer dann jede Woche so ein paar Trainingseinheiten gekritzelt, die ich noch irgendwie so neben meiner Arbeit absolvieren sollte. Und ich habe dann halt gemerkt, dass das so viel bringt. Also ich bin dann zum Beispiel, also ich glaube, an 10 Kilometer kann man es ganz gut festmachen. Da können vielleicht auch viele sich so mit vergleichen. Ich glaube, ich bin damals die 10 Kilometer so in 40 Minuten gelaufen. Es war für mich aber auch völlig egal, ob ich quasi die im Triathlon hinten rauf noch gelaufen bin, nach dem Radfahren, oder einfach so solo als Wettkampf. Also ich glaube, so dieses Vierertempo, das konnte ich einfach immer laufen. Aber ich konnte halt nicht wirklich viel schneller. Und dann innerhalb von einem Jahr, sage ich mal, von diesem kleinen Zetteltrainingsplan, habe ich dann halt mal meine 10-Kilometer-Zeit irgendwie auf 36,20 oder so verbessert. Also das ging dann halt so schnell, dass es natürlich auch von seiner Seite nicht so viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, dass ich mich daran halte. Ja, ich habe einfach gemerkt, ich muss viel weniger trainieren, dafür aber viel strukturierter oder auch so polarisierter. Und nebenher sind wir dann auch noch ein Paar geworden und irgendwann zusammengezogen. Und so ist das Ganze eigentlich so ein bisschen gewachsen. Er ist mittlerweile auch Vollzeit-Trainer. Er ist Trainer zum Beispiel auch von Sebastian Kienle und weiteren Profiathleten. Und tatsächlich in diesem Jahr auch bedingt durch Corona, dass wir eben so ein bisschen mehr Kapazitäten hatten, uns auch nochmal Energie in andere Projekte zu stecken, haben wir jetzt auch sogar unser eigenes Coaching-Business eröffnet. Also es ist noch in den Startlöchern, aber wird in den nächsten Wochen online gehen, sodass wir jetzt auch eine Möglichkeit gefunden haben, eben nicht mehr nur Profis zu trainieren, sondern auch Altersklassenathleten für Triathlon, für Laufen, aber auch zum Beispiel für Mountainbiken, also einfach für Ausdauersportarten. Und das wird, glaube ich, auch jetzt dann auch nochmal so ein fast neues, spannendes Kapitel. Aber cool war natürlich für mich, dass ich sozusagen seine erste Athletin war, sein Versuchskaninchen sozusagen. Und über die Jahre und die gemeinsamen Erfolge, die wir eben hatten, er eben auch die Möglichkeit bekommen hat, seinen eigentlichen Beruf an den Nagel zu hängen und sich voll aufs Coaching zu konzentrieren. Und so sind wir jetzt quasi Athlet, Trainer, Paar, alles in einem. Und das hat riesen Vorteile, aber auf jeden Fall auch ein paar Nachteile, wie wir anfangs auch schon mal besprochen hatten.
Ja, sag nochmal, weil das wäre jetzt doch schon nochmal eine Frage gewesen, weil ich stelle mir das natürlich cool vor, und aber es gibt bestimmt auch so ab und an ein paar Schwierigkeiten, oder? So, weiß nicht, kommt es da häufig zu Streitereien oder wie geht ihr das dann an?
Also häufig zum Glück nicht, aber es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten. Also zum einen über meinen Trainingsplan, dass mir da irgendwas nicht passt oder ich irgendwelche anderen Ideen im Kopf habe. Zum Glück darf ich mich da auch einbringen. Also er möchte schon mündige Athleten haben, die auch ihre eigene Meinung und Kopf haben. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, warum wir so gut sind, dass wir eben auch viel diskutieren und Dinge ausprobieren, hinterfragen. Und trotzdem ist es natürlich eben schwierig, dann auch irgendwann mal zu sagen an einem Tag, okay, jetzt war es das mit Triathlon und jetzt widmen wir uns mal irgendwie unserem normalen Alltag. Weil Triathlon ist halt wirklich nicht nur ein Sport, sondern es ist schon auch ein Lifestyle einfach. Das ist eine Lebenseinstellung. Man muss schon fast so diese Leidenschaft so stark ausgeprägt haben, dass es fast den ganzen Tag darum geht. Ich glaube, das macht einen halt auf der einen Seite gut, aber manchmal wird es halt auch zu viel. Und dann haben wir uns da aber auch versprochen, dass wir das ganz klar gegenseitig einfach uns sagen. Und im Endeffekt bin ich zumindest der Meinung, dass ich mit keinem anderen Trainer natürlich die Flexibilität auch hätte. Das heißt, er sagt schon immer, er sieht mir an der Nasenspitze an, wie es mir geht oder welche Belastungen gerade gut und schlecht sind, weil wir natürlich so dieses tägliche Feedback haben oder uns täglich sehen. Aber ich denke, das ist nicht unbedingt notwendig, um eine gute Trainer-Athleten-Beziehung aufzubauen. Manchmal wäre es wahrscheinlich sogar einfacher, man hätte ein bisschen mehr Distanz, weil zum Beispiel durch diese Nähe ist es natürlich auch so, dass ich ihn, wenn es mal nicht läuft, dann auch gerne irgendwie ihn dann direkt eher als Blitzableiter benutze, was ich wahrscheinlich mit einem Trainer, der jetzt nicht mit mir verheiratet wäre, wahrscheinlich nicht tun würde. Oder wenn er mal irgendwie nach einer richtig schlechten Trainingseinheit zu mir sagt, jetzt gib mir mal einen Kuss, dann sage ich immer, nee, jetzt bist du mein Trainer, ich gebe dir keinen Kuss. Oder dann sage ich zu anderen Athleten, hier, wollt ihr nicht mal dem Philipp einen Kuss geben? Also das sind so Situationen, aber ist immer mit einem lachenden Auge dabei. Und ich weiß schon, das primär einfach sehr zu schätzen.
Okay. Ja, auf jeden Fall scheint ja euer Konzept bis jetzt sehr, sehr gut aufzugehen, weil du ja wirklich einen Erfolg an den anderen reihst, kann man ja so sagen. Und 2018 war ja dann auch ein Jahr, wahrscheinlich für dich ein sehr besonderes Jahr, weil du es jetzt auch als eines deiner drei Ereignisse genannt hast, nämlich der Sieg über die Langdistanz. Und das würde mich jetzt schon auch sehr interessieren. Was ist da genau passiert?
Ja, also ich habe, als ich angefangen habe mit Triathlon, habe ich vor allem olympische Distanz gemacht. Das sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Grad, 10 Laufen, also relativ kurze Distanzen. Dann gibt es die Mitteldistanz, über die war ich sozusagen bis 2018 überwiegend tätig. Das sind 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Grad und dann den Halbmarathon laufen, also 21 Kilometer. Und das war eigentlich so die Distanz, über die ich in der Vergangenheit auch die meisten Erfolge bisher schon feiern konnte. Da habe ich 14 Rennen gewinnen können, also als Profi. Und habe mir aber relativ lange Zeit gelassen, bis ich dann mich an die Langdistanz rangetraut habe, den sogenannten Ironman, was 3,8 Kilometer Schwimmen sind, 180 Grad und dann 42 Kilometer laufen. Und für mich war es tatsächlich so, dass diese Distanz einfach so unglaublich lang klingt und diese Vorstellung halt einfach da den ganzen Tag fokussiert Vollgas zu geben, das war für mich echt unvorstellbar. Und trotzdem hatte ich halt so ein gewisses Wunsch danach, das doch auch selber mal auszuprobieren, weil das Größte bei uns im Sport ist eben der Ironman auf Hawaii, der eine Langdistanz ist. Und ich wusste, um dort mal an den Start zu gehen, um das zu erleben, muss ich mich eben qualifizieren. Und das geht nur über einen Sieg bei einem Ironman-Rennen. Und dann hatte ich das Gefühl 2018, jetzt ist es soweit, ich möchte es ausprobieren. Und da habe ich mir den Ironman Barcelona rausgesucht. Und bin dann tatsächlich dort bei meinem ersten Ironman an den Start gegangen. Und das war im Vorfeld einfach auch so eine aufregende Zeit für mich, weil Philipps Trainingsphilosophie geht nicht so sehr über Umfang, sondern mehr über Intensitäten. Und viele Athleten machen halt im Vorfeld vor einem Ironman-Rennen einfach so Einheiten, ich sag mal eher so für... meistens ist es eher für den Kopf, dass man weiß, dass man Distanzen schaffen kann. Also zum Beispiel, dass die mal 180 Kilometer Rad fahren, um einfach zu wissen, wie sich das anfühlt und dass sie es überleben. Oder mal wirklich beim Laufen auch so in die Richtung 35, 36 Kilometer laufen, so als Marathonvorbereitung, dass man einfach weiß, man überlebt die Distanz und der Körper ist da gut vorbereitet. Solche Einheiten wurden mir verweigert, weil Philipp mich einfach immer gefragt hat, ja Laura, wie lange möchtest du eigentlich unterwegs sein bei dem Ironman? Dann, also beim Radfahren zum Beispiel, habe ich gesagt, ja, ich möchte, weil es eine gute Zeit ist, deutlich unter 5 Stunden bleiben beim Radfahren. Und wenn ich halt 180 Kilometer im Training Radfahren würde, dann wäre ich da wahrscheinlich im Trainingstempo halt schon locker mal 6 Stunden oder mehr unterwegs. Somit durfte ich nie länger als 140 Mal fahren und das war dann halt schon für mich so immer eine gewisse Ungewissheit da, weil ich nicht wusste, schaffe ich das tatsächlich im Rennen dann, diese Distanzen zu bewältigen. Genauso war es beim Laufen. Da durfte ich 2x30 Kilometer im Vorfeld laufen und wusste einfach von anderen, die normal auf dieser Distanz unterwegs sind, dass die halt viel, viel mehr trainieren und so hatte ich schon echt richtig Bammel vor diesem Rennen, weil ich einfach nicht wusste, ob ich das schaffe. Und gleichzeitig war das dann aber auch im Rennen irgendwie was extrem Cooles. Also das Rennen ging los und es war ein super welliges Schwimmen im Meer in Barcelona. Da ging es mir nicht so gut. Mir wurde da tatsächlich auch irgendwie ein bisschen übel durch diesen ganzen Wellengang. Aber ich habe einfach versucht, da irgendwie zu überleben und war dann auch so froh, dass ich irgendwann wieder am Land war und mich endlich auf mein Fahrrad setzen konnte. Und von da an ging eigentlich der Spaß fast los, weil ich halt in diesem Rennen quasi erstmals dann länger als 140 Kilometer Rad gefahren bin und mit jedem 10 Kilometer mehr, die dazu kamen, also 50, 160, 70, 80, hat sich das einfach für mich so cool und beflügelnd angefühlt, weil ich irgendwie gemerkt habe, hier, ich verschiebe gerade für mich einfach mentale Grenzen auch. Also Grenzen, wo ich nie dachte, dass ich das so leicht erreichen kann. Und beim Laufen war es dann halt so, dass ich wirklich losgelaufen bin. Ich war überrascht, wie gut ich mich gefühlt habe. Und dann war ich aber schon der Meinung, dass Kilometer 30 für mich, was man ja häufig auch aus dem reinen Marathonlaufen hört, dass da einfach dann so der Mann mit dem Hammer wartet oder irgendwie so eine Wand, gegen die man läuft, und dass dann plötzlich von einem auf den anderen Moment einfach nichts mehr geht. Und in der Erwartung bin ich eigentlich die ganze Zeit gelaufen. Ich hatte dann so Angst vor Kilometer 30. Und als ich dann da angekommen bin, dann war ich echt die ganze Zeit, habe ich so gedacht, so, ja, wann kommt's jetzt, wann kommt's jetzt? Und es kam zum Glück nicht. Und das zu erleben, also mich selbst da so zu überraschen, wie gut ich quasi durch dieses Rennen gekommen bin. Ich habe mich quasi wirklich nur auf mein Körpergefühl verlassen. Also ich habe mich da nicht wirklich jetzt mit einer Uhr oder so durchgepaced, sondern ich habe einfach gesagt, ich verlasse mich auf meine Instinkte, auf mein Gefühl und ja, mach einfach, was sich gut anfühlt. Und da quasi durch so ein gutes Rennresultat am Ende dann, also ich konnte das Rennen gewinnen und in einer der schnellsten Zeiten überhaupt, die eine Frau jemals auf der Distanz gemacht hat, das war halt so ein überwältigendes Gefühl für mich. Also zum einen halt wirklich mental das zu schaffen, was ich mir vorher nie zugetraut hätte, das hat jetzt wirklich für mich auch nachhaltig was verändert, dass ich mir viel mehr zutraue. Also ich bin eigentlich der Meinung, fast alles schaffen zu können, ja. Also natürlich mit einer Vorbereitung und aber ich habe einfach viel, viel mehr Selbstvertrauen auch und Vertrauen in meinen Körper und gerade auch so in dieses ja, auf meinen Körper zu vertrauen, dass eben mein Gefühl und vor allem Instinkte gut funktionieren. Weil ich glaube, gerade so Körperinstinkte ist eben was, was wir heutzutage uns auch immer mehr abtrainieren, indem wir uns mit so viel, ja, Medienzeug und Handy und alles Mögliche beschallen und eigentlich so unser Körpergefühl immer schlechter wird. Und ja, also einfach so für mich als fast schon Persönlichkeitsentwicklung war tatsächlich dieses Rennen ein ganz entscheidendes und einprägsames Erlebnis.
Jetzt, wo du diese Langdistanz für dich entdeckt hast und das so lieben gelernt hast, was wäre jetzt der Plan dann für dieses Jahr gewesen? Wäre jetzt Corona nicht gekommen? Wäre das jetzt auch eher Langdistanz geworden oder doch wieder Mitteldistanz?
Also ich würde beide Distanzen weiter gerne machen, weil gerade die Mitteldistanz, da geht es halt noch ein bisschen mehr um Speed und so einfach alles geben von Anfang an. Und bei der Langdistanz ist es einfach so, dass es so ein bisschen eine Geduldsprobe auch ist. Also man muss sich halt seine Kräfte gut einteilen. Und das, denke ich, wäre mir in der Vergangenheit halt auch noch nicht so gut gelungen, weil ich einfach eher sehr ungeduldig war immer. Und beim Ironman ist es halt echt so, man muss halt so ein Tempo wählen, gerade auch beim Radfahren und so, wo man einfach weiß, man kann es gut kontrollieren und dann fühlen sich natürlich 180 Kilometer extrem lang an, auch auf dem Fahrrad. Also da sind auch ein paar Phasen dabei, wo es mal so, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber man muss halt schon sich gut selbst entertainen können im Kopf. Und da, glaube ich, war ich in der Vergangenheit einfach auch noch nicht reif genug. Jetzt, denke ich, habe ich da einfach in so ein bisschen auch die Ruhe, das tatsächlich besser bewältigen zu können. Und letztes Jahr durfte ich ja dann auch das erste Mal auf Hawaii starten, weil ich mich eben in Barcelona qualifiziert habe. Und gerade dieses Rennen auf Hawaii zu erleben, hat schon so dieses Feuer in mir nochmal mehr entfacht, eben auch auf dieser längeren Distanz jetzt weiter Gas zu geben. Und es wäre jetzt für dieses Jahr schon das Ziel gewesen, dass ich quasi mich wieder für Hawaii qualifiziere. Das heißt, ich hätte wieder irgendwo ein Ironman-Rennen gewinnen müssen. Da hatte ich mir eigentlich für Anfang März den Ironman Südafrika ausgesucht und eine Woche vorm Abflug kam dann quasi Corona und das Rennen wurde dann auch abgesagt, so wie alle anderen Rennen in diesem Jahr. Aber genau, das wäre der Plan gewesen. Also ich hätte, mein großes Ziel ist einfach bei dem Ironman auf Hawaii so weit, wie ich es halt schaffe, nach vorne zu kommen. Und genau, das heißt, ich hätte mich auf jeden Fall weiter jetzt auf die Langdistanz konzentriert, vor allem auf das Rennen auf Hawaii, aber die Mitteldistanzrennen trotzdem weiter bestritten, einfach weil sie natürlich ein gutes, in Anführungszeichen, Training sind. Also jeder Wettkampf ist natürlich ein extrem hoher Reiz auch für den Körper, der einen auch fitter macht. Und von Mitteldistanzrennen kann man einfach übers Jahr viel, viel mehr machen als Langdistanzen. Also Langdistanzen gehen auf einem hohen Niveau eigentlich nur zwei Stück. Davon ist eins die Qualifikation und das zweite dann Hawaii. Und Mitteldistanzen kann man halt schon auf jeden Fall mal 5, 6 Rennen auf hohem Niveau machen.
Okay, also ist schon was anderes, ja. Aber ich bin gespannt. Also schauen wir jetzt mal, wie das weitergeht natürlich. Aber ist jetzt eine, ja, kann man jetzt so schwierig beantworten. Aber siehst du das realistisch, dass du nächstes Jahr in Hawaii an den Start gehst?
Du meinst wegen Corona jetzt?
Ja, genau.
Hawaii ist ja im Oktober. Ich hoffe sehr, dass es realistisch ist. Dieses Jahr wäre es tatsächlich fast nicht möglich gewesen, selbst wenn das Rennen stattgefunden hätte, weil man sich nirgendwo qualifizieren konnte. Das wird sicher nächstes Jahr auch noch spannend. Also ich glaube nicht, dass wir das dann plötzlich von einem auf den anderen Tag alles überstanden haben mit den aktuellen Entwicklungszahlen. Es ist natürlich mein großer Wunsch, aber ich weiß genauso, dass es auch anders kommen kann. Und dann wird es wieder spannend, wie die Sportwelt damit umgeht. Ich denke auch natürlich für viele meiner Sponsoren, die eben auch natürlich in der Sportindustrie tätig sind, wird es dann auch nicht mehr so leicht, da zu überleben. Und ja, ich denke, dann müssen wir alle neu schauen, wie es weitergeht.
Es wird auf jeden Fall noch eine spannende Zeit, ja. Ja, Laura, ich habe jetzt schon super viel erfahren und wir haben ja jetzt auch natürlich wir zwei in dieser Aufnahme jetzt noch den Punkt vor uns, dass du mir drei kurze Geschichten erzählst und zwei davon sind wahr und eine ist gelogen und ich muss aufgrund dessen, was ich jetzt so ein bisschen über dich kennengelernt habe und von dir weiß, raten, welche die Lüge ist und ja, da würde ich sagen, wir fangen einfach an. Du erzählst alle drei Geschichten und ich hoffe, dass ich dann die richtige Wahl treffe.
Okay, ich bin gespannt. Ich fange mal an mit einer Geschichte. Und zwar ist mir eigentlich schon von Kindheit an das Thema Umwelt, Umweltbewusstsein ein sehr wichtiges Thema. Ich war auf der Waldorfschule und habe da natürlich auch viel in der Natur gearbeitet und mitbekommen und habe dann schon sehr früh beschlossen, dass ich Autofahren, Busfahren ziemlich blöd finde, einfach auch, weil es so viel die Umwelt belastet. Und habe nach einem Weg gesucht, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass es irgendwie unserem Planeten besser geht. Und habe dann mich verweigert, bei meinen Eltern ein weiteres Busticket anzunehmen und habe beschlossen, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Das heißt, ich bin jeden Tag 60 Kilometer Rad gefahren, zur Schule und zurück. Und als ich dann 18 wurde, habe ich mich sogar verweigert, meinen Führerschein zu machen. Also ich wollte keinen Führerschein machen, weil ich der Meinung war, ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Und wurde dann tatsächlich von meinen Eltern gezwungen, diesen Führerschein zu machen, weil sie meinten, irgendwann ist er für irgendwas gut. Und dann habe ich mich dazu überreden lassen. Das ist die eine Geschichte.
Okay.
Jetzt kommen wir zur nächsten. Die nächste ist, das wissen tatsächlich nicht viele von mir, deswegen weiß ich auch nicht, ob du da drauf kommen kannst. Und zwar habe ich italienische Wurzeln, väterlicherseits. Und habe tatsächlich, ich will es jetzt nicht sagen, es ist die Karriere vor der Karriere gewesen, aber ich war schon mal sportlich in einem ganz anderen Bereich tätig. Und hatte da ja schon eine große Leidenschaft entwickelt. Und zwar war das im Bodybuilding, eher so in Richtung Bikini-Fitness. Und ich könnte Stunden im Gym verbringen. Das traut man mir jetzt nicht so zu als naturverbundener Mensch. Aber aus irgendeinem Grund macht mir diese Arbeit im Gym, also das Training, einfach extrem viel Spaß. Und ich habe einen Instagram-Account unter einem italienischen Namen, den ich auf Italienisch bespiele, wo es um das Thema Bodybuilding und Bikini-Fitness ging, mehr in der Vergangenheit, teilweise noch geht, je nach Shape.
Okay.
Und die dritte Geschichte ist die, dass ich tatsächlich, obwohl man das vielleicht einem Profi-Athleten nicht zutraut, mein ganz eigenes Ernährungskonzept verfolge. Und zwar esse ich jeden Tag ein Stück Kuchen. Ich habe da auch meinen Hashtag dazu. Der geht einmal a cake a day und faster with cake. Ich bin der Meinung, dass das für mich sozusagen so ein wichtiger Motivationsfaktor ist, mein tägliches Stück Kuchen, schön mit einem Kaffee, dass selbst wenn da böser Zucker, Fett und Gluten drin sind, ich der Meinung bin, dass das mich schneller macht. Mich einfach, weil es quasi Nahrung für meine Seele ist und mich in der einen oder anderen Trainingseinheit auch immer wieder motiviert. Und deshalb propagiere ich diesen Slogan und konnte zumindest schon den ein oder anderen Athleten damit infizieren.
Also erstmal finde ich super, ob jetzt gelogen oder nicht, dass du das machst und dass du einfach nicht dafür Werbung machst, man soll wenig essen. Das erwarten wahrscheinlich die meisten im Sport, sondern dass du sagst, Leute, ess doch einfach mal ein Stück Kuchen. Das könnte schon so viel einfacher machen. Erstmal finde ich das sehr gut. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Also ich glaube, die Geschichte mit dem... Also ich glaube, das mit dem Kuchen, das war. Ich glaube auch, das mit dem Fahrradfahren in der, also die erste Geschichte, das glaube ich auch war. Aber ich könnte mir jetzt echt nicht vorstellen, dass, also B ist, glaube ich, die Lüge.
Ja, hast du natürlich recht, das war, glaube ich. Wobei es tatsächlich, es steckt ein Funken Wahrheit drin. Also aus irgendeinem Grund macht mir wirklich Gym-Training mega viel Spaß. Also der Philipp, der muss immer alle Athleten dazu prügeln, ihr Krafttraining zu machen. Und ich könnte da, also Stunden mit verbringen. Das ist wahr, aber tatsächlich habe ich noch nie Bikini-Fitness gemacht. Oder jetzt Bodybuilding in dem Sinne. Ja, hast du schon richtig erraten. War vielleicht zu einfach.
Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch, wenn die Triathlon-Karriere...
Kommt vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob es erstrebenswert ist, aber es ist ja auch wirklich ganz viel, hat da ja... Also ich bin der Meinung... Die Muskulatur hätte ich sogar wahrscheinlich. Vielleicht müsste ich da hier und da an den Armen und so weiter noch ein bisschen da so auf Definition machen. Aber das ist ja ganz viel auch Ernährung einfach oder Diät. Und was sich die Leute da teilweise antun, ich weiß gar nicht, ob ich mir das antun wollen würde, ja. Nur dann für die Optik. Ich habe tatsächlich festgestellt, und das passt dann auch vielleicht zu dem Stück Kuchen oder zum Essen generell, dass, also es ist auch im Triathlon so, dass häufig Athleten mit mir gemeinsam an der Startlinie stehen, die halt so shredded aussehen und kein Gramm Fett haben. Aber ich bin dann halt trotzdem teilweise 20 Minuten schneller als die und sehe anders aus. Und habe das Gefühl, weißt du, das ist nicht alles. Also nur weil du so aussiehst, bist du nicht fit. Und ich will halt fit und schnell sein. Und Optik ist da eher sozusagen sekundär. Von daher würde es wahrscheinlich nicht zu mir passen.
Ja, aber finde ich wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist nach wie vor und vor allem wahrscheinlich heutzutage, wo man irgendwelche Bilder von sonst was auf Instagram sieht, wichtig, das vielleicht auch mal von einer Profisportlerin zu hören. Leute, man kann oder man ist vielleicht sogar deswegen ein Ticken besser als die, die da nur drauf schauen, weil man halt die Gedanken bei der Leistung hat und nicht beim Kalorienzählen. Das glaube ich nach wie vor, ja, vielleicht was, was noch nicht genug durchgekommen ist in dem Thema.
Absolut, da gebe ich dir voll recht. Und gerade auch bei uns Frauen ist eben Körperfett auch teilweise gleichzusetzen mit Gesundheit. Wer zu wenig Körperfett hat, der wird keinen natürlichen Zyklus mehr haben. Der wird Gefahr laufen, Knochenbrüche zu erleiden, also Ermüdungsbrüche, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, Leistungseinbußen einfach. Von daher, was ich beobachte, ist einfach unter anderem auch, dass eben vor allem Frauen so Angst haben, Fett zu essen. Dabei ist Fett eben nicht gleich fett werden, sondern Fett ist eben eigentlich einer der wichtigsten Bausteine, auch um Hormone überhaupt zu produzieren, die uns eben helfen, Muskulatur aufzubauen, leistungsfähig zu sein. Von daher, über das Thema Ernährung und die Einstellung dazu, da könnten wir wahrscheinlich nochmal einen separaten Podcast aufnehmen.
Ich wollte es gerade sagen,
aber, ja. Ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich halt kritisch beobachte, vor allem eben im Ausdauersport, wo es natürlich auch teilweise um Gewicht geht. Natürlich läuft es sich leichter, wenn man nicht 20 Kilo zusätzlich mit sich rumschleppt, aber der Grat ist da eben auch schmal zwischen zu wenig und nicht gesund. Und häufig geht es dann eben auch mit einer Einbuße von Lebensqualität einher. Und das finde ich so schade, weil im Endeffekt mein Motto ist, ich lebe im Hier und Jetzt und ich möchte nicht mich jetzt irgendwie für was kasteien, weißt du, nur um vielleicht... Die Frage ist, hole ich damit überhaupt mehr Prozent raus oder ist es nicht so, wie ich das jetzt sage, faster with cake, dass ich, weil ich mir auch was gönne, dadurch mehr aus mir rausholen kann, weil ich nicht ständig in so einer Art Defizit bin. Ja,
ja. Also das werden wir auf jeden Fall einfach immer mal wieder laut sagen, einfach das Stück Kuchen essen oder generell einfach ein bisschen mehr genießen. Ich bin mir sicher, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Message heute und das mit der Ernährung, das holen wir dann einfach separat nochmal nach und machen dann nochmal eine extra Folge dazu. Ich bin jetzt gespannt, was du jetzt noch sagst, wer du für einen Tag sein möchtest. Vielleicht kommt jetzt auch ein Fitnessmodel, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gespannt, was du jetzt noch sagst.
Also tatsächlich wäre ich gerne mal Michael Phelps, der ist zwar jetzt im Ruhestand, aber zu seiner aktiven Zeit, der wäre ich tatsächlich gerne mal. Also Michael Phelps, einer der besten Schwimmer. Das liegt daran, dass ich so unglaublich gerne mal spüren würde, wie es sich eben anfühlt, so schnell durchs Wasser zu schwimmen. Schwimmen war jetzt, wie gesagt, die Disziplin, wo ich echt überhaupt keine Vorerfahrung hatte, erst im sehr späten Alter, also erst mit 24, 25 überhaupt erste Erfahrungen gesammelt habe mit dem Element Wasser. Und es ist halt einfach so schwierig, da Fortschritte zu machen. Und das ist auch gefühlt halt meine Lebensaufgabe. Und wenn man als Kind nicht wirklich da ersten Kontakt mit hatte, ist als Erwachsener einfach echt super, super hart. Und das eben mal zu erleben und diese Leichtigkeit im Wasser und diesen Speed, das wäre mein absoluter Traum. Ich schaue mir tatsächlich auch viel Videos an, eben von gerade Menschen, die in ihrer Sportart, sage ich mal, extrem gut sind. Also das wäre zum Beispiel jetzt ein Phelps beim Schwimmen oder ein Eliud Kipchoge beim Laufen, um einfach Bewegungen in Perfektion zu sehen, um halt diese Bewegungsbilder so in meinem Kopf abzuspeichern, weil ich schon der Meinung bin, dass sich das eben auch auf die eigene Bewegung überträgt. Und dazu kommt noch der Fakt, dass ich gelesen habe, dass er 10.000 Kalorien am Tag gegessen hat. Und das wäre natürlich auch auf jeden Fall mal eine Challenge. Ich weiß jetzt nicht, ob das extrem toll wäre. Wahrscheinlich schafft es mein Magen nicht, aber das mal auf den Tisch zu laden und natürlich das Training dazu zu absolvieren, das würde ich gerne mal einen Tag machen.
Ich bin mir sicher, dann wird es mit einem Kuchenstück auf jeden Fall schwierig.
Nee, genau, der isst dann einfach den ganzen. Ja. Ist auch ganz cool.
Also wir können festhalten, ein Ziel in Laura Philipps Leben ist auf jeden Fall mal 10.000 Kalorien auf dem Tisch zu haben.
Genau, dann wird es zwar nichts mit dem Bikini-Fitness, aber...
Man kann ja auch nicht alles haben.
Genau.
Ja, cool. Boah, Laura, ich würde jetzt echt noch, also gerade so im Thema Ernährung etc., da fielen mir jetzt noch einige Fragen ein, aber wir sind zeitlich schon so im Limit. Deswegen kann ich jetzt leider gar nicht mehr so viel Fragen stellen. Aber wie gesagt, das holen wir dann einfach vielleicht beim nächsten Mal nach. Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und fand es heute super, super spannend mit dir und dich einfach auch mal so kennenzulernen, dich zu hören. Und ich drücke natürlich sehr die Daumen, dass das nächstes Jahr klappt, dass du vielleicht auf Hawaii starten kannst. Ich werde es verfolgen, wir werden es verfolgen und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen viel mitnehmen konnten heute von dir. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis ganz bald auf jeden Fall.
Vielen Dank an dich und an alle Zuhörer. Macht's gut.